Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Umsturzversuche oder schleichendes Aushöhlen von Institutionen? In München hat die Tagung Fragile Demokratie begonnen. An der Berliner Volksbühne trat heute nicht der, sondern die Chor auf. Wir berichten von der Uraufführung. Unsere Filme der Woche kommen aus Frankreich und Norwegen. Sie heißen Tagebuch einer Pariser Affäre und Sick of Myself. Die Geschichte zeigt klar, dass Demokratien zerstört werden können durch die allmähliche Aushöhlung von staatlichen Institutionen oder durch offenen Umsturz. Vor 90 Jahren ernannte Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Wenige Wochen später, am 24. März 1933, ließ dieser das sogenannte Ermächtigungsgesetz verabschieden und damit war das Ende der ersten deutschen Demokratie besiegelt. In München, der Stadt, in der Adolf Hitler 10 Jahre zuvor durch einen Putschversuch die Macht an sich zu reißen versuchte, ist das NS-Dokumentationszentrum angesiedelt. Für Professor Mirjam Zadoff, die das Zentrum leitet, war der 100. Geburtstag des Putsches Anlass, eine 3-tägige Konferenz durchzuführen. Mit ihr konnte ich während einer Konferenzpause sprechen. Guten Abend, Frau Zadoff.
Guten Abend nach Berlin.
Gegenwärtig werden in vielen Ländern demokratische Rechte eingeschränkt. Die wichtigen Kontrollfunktionen von Gerichten werden in Frage gestellt. Institutionen werden beschädigt. Liberal eingestellte Personen werden aus Ämtern gedrängt. Für die Neubesetzung sind nur politische Kriterien wichtig. Fragile Demokratie 1923, 1933 und 2023. Das steht als Titel über der Konferenz. Sollte man von Vorgängen, die 1933 in Deutschland die Demokratie zerstörten, eine Linie ziehen bis ins Jahr 2023, bis zum heute?
Ja, also die Fragestellung, die uns bewegt hat, diese Tagung zu organisieren, ging eigentlich noch mal 10 Jahre zurück, nämlich eben diese Zeit von 1923 bis 1933, die uns beschäftigt hat hinsichtlich dessen, nämlich was ist passiert in diesen 10 Jahren. Also es gab einen Putschversuch. Hitler wurde zwar eben von einem sehr wohlwollenden Gericht zu einigen Monaten gefängnishaft verurteilt und dann aber im Herbst 24 wieder freigelassen. Und es gibt eine sehr schöne Notiz aus der New York Times, die darüber berichtet, wie Hitler zurück nach München gefahren wird. Und die New York Times schreibt, also natürlich irgendwie eine deutsche Zeitung zitierend, also Hitler wäre jetzt klüger und weiser und es wäre von ihm eigentlich nichts mehr zu befürchten. Jetzt wissen wir aber natürlich, dass die Geschichte dann anders lief und dass das eigentlich der Moment war, in dem die Weimarer Demokratie zu erodieren beginnt. Und davon ausgehend wollten wir die Frage stellen oder stellen wir die Frage an die Referentinnen, mit denen gemeinsam zu diskutieren, was sind diese Momente der Fragilität für Demokratien? Jetzt ist die Weimarer Zeit, die Weimarer Demokratie eine ganz andere als Demokratien heute. Und Historikerinnen arbeiten ja eben mit dem Vergleich, um sowohl Analogien herauszufinden, zu erahnen, aber eben auch die Unterschiede nochmal klar zu machen. Und das haben wir jetzt heute Nachmittag schon ziemlich intensiv diskutiert, wo es eben vor allem um Weimar ging und die Lehren, die aus Weimar zu ziehen sind, dass es natürlich immer um die gleichen Themen geht, wenn wir über Demokratien spricht. Was macht eine Demokratie fragil? Was macht eine Demokratie stark? Also zum Beispiel starke Institutionen, Sozialpartnerschaften, eine gemeinsame Geschichte, die erinnert wird. Das sind Elemente, die Demokratien stärken. Aber es gibt natürlich dann eben auch die Elemente, die Demokratien schwächen. Und da gibt es eben doch Ähnlichkeiten.
Das Thema der Konferenz formuliert einen gewissen Zweifel, when history rhymes. Es soll also um Nutzen und Nachteil des historischen Vergleichs gehen. Vergleiche gerade mit dem nationalsozialistischen Deutschland verbieten sich Politiker ja schnell, nach Parallelen zu suchen oder sie zu benennen. Das muss aber generell erlaubt sein, oder?
Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was HistorikerInnen als Vergleich beschreiben, wo es ja darum geht, dass man sich intensiv mit Kontexten beschäftigt und dem, was dann in den Medien und in der Politik sehr schnell als Vergleich rüberkommt. Und das ist halt dann oft ein Wunsch, einem Thema Relevanz zu verschaffen. Und man hat es ja gesehen, dass also gerade im vergangenen Jahr sehr schnell mit Vergleichen umgegangen wurde. Also es gab sehr viele Hitler-Vergleiche im Kontext des russischen Aggressionskrieges in der Ukraine. Aber es gibt natürlich auch in vielen Polemiken, zum Beispiel auf Querdenker-Demos und so weiter, wenn Sie daran denken, vor 2, 3 Jahren, da wurde dann auch Angela Merkel als Hitler beschrieben. Das sind dann eben polemische Vergleiche, die eingesetzt werden, mit denen man dann auch natürlich große Probleme hat und die falsch sind, aber die häufig eingesetzt werden, um eine bestimmte Aufmerksamkeit zu erreichen. Aber es können natürlich eben auch solche Analogien ganz gezielt eingesetzt werden als Propaganda, wenn zum Beispiel jetzt in Russland versucht wird, die Bevölkerung hinter Putin, hinter diesem Krieg zu vereinen, mit Analogien wie, also es mag zwar sein, dass wir in dem Krieg momentan nicht erfolgreich sind und die Europäer machen sich lustig drüber, aber sie werden schon noch sehen, es wird so werden wie damals bei Napoleon oder so wie damals in Stalingrad. Da wird ganz hemmungslos mit Analogien gearbeitet, die ja auch falsch sind.
Die Deutschen halten sich ja etwas zugute auf die Aufarbeitung der Vergangenheit, die in den 60er Jahren einsetzte. Das hat das Land aber nicht davor bewahrt, dass heute mit der AfD wieder eine rechtsextreme Partei im Bundestag sitzt und Reichsbürger putschwillige Kombattanten um sich scharen. Welche Bedeutung, Frau Zerdorf, hat denn die Geschichtspolitik eines Landes für eine stabile Demokratie?
Ja, ich denke, dass die Geschichtspolitik tatsächlich eine ganz große Rolle spielt. Und die deutsche Geschichte ist natürlich eine ganz besondere und Sie weisen zu Recht auf die Aufarbeitung seit den 60er Jahren hin. Aber interessant ist ja, dass an dieser Aufarbeitung sehr viele andere beteiligt waren. Das ist ja kein deutsches Projekt gewesen. Das war erstmal ein Projekt der amerikanischen Re-Education. Das waren die Überlebenden, die aus allen Teilen Europas zum Teil dann in Deutschland gelandet sind und die dieses Projekt eingefordert haben. Und dann begann es auch ein deutsches Projekt zu werden. Und das ist bis zu einem gewissen Grad eben auch diese Geschichte dieser gemeinsamen Vergangenheit, der Shared Histories, dass man eben eine gemeinsame Vergangenheit erzählt, dass man auch über Unstimmigkeiten hinweg zu so einer Vergangenheit findet. Und die deutsche Erinnerungskultur hat sicher viele Fehler gemacht, aber auch manches richtig gemacht. Und die Frage ist, wie wir das weiterentwickeln. Es gibt eine große Vielfalt an Kulturen, an Herkünften in Deutschland und auch die müssen Teil der Geschichte werden. Weil ich glaube, wenn man das eben nicht macht, und das zeigt jetzt das Beispiel der USA, wird das ein ganz großer Streitpunkt, also die gemeinsame Geschichtserfahrung. Demokratien sind manchmal auch hinsichtlich erinnerungskultureller Debatten manchmal auch eine Zumutung. Also dieses einander aushalten, andere Perspektiven aushalten, das kann schwierig sein. Aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, es auch zu tun.
Sie haben ja zur Konferenz Vertreter aus der Geschichtspolitik, Wirtschafts- und den Gesellschaftswissenschaften eingeladen. Was ist denn aus Sicht der Wirtschaftswissenschaftler unbedingt wichtig, damit Demokratien nicht erodieren?
Ich habe ein großes Thema, das war jetzt eben auch schon heute Nachmittag bezüglich Weimar, wurde das schon diskutiert und wird morgen weiter diskutiert werden, ist eben die Frage eben der Sozialpartnerschaft, die Frage sozusagen der ökonomischen Gerechtigkeit, des Ausgleichs, der Stabilität, also die eine große Rolle spielt dafür, ob eine Demokratie als stabil wahrgenommen wird oder nicht. Wenn die Einkommensschere immer größer wird und die Wahrnehmung eben, dass es Eliten gibt, die bestimmen, während ganz viele andere nicht mehr mitreden können, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, aufgrund ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation, dann gibt es doch auch durchaus den Eindruck und die Realität, dass Demokratien darunter sehr leiden. Also diese gewisse sozusagen Gerechtigkeit spielt da eine ganz große Rolle.
Im NS-Dokumentationszentrum in München hat heute eine Tagung zur Fragilität von Demokratien begonnen. Geleitet wird das Zentrum von der Historikerin Mirjam Sadov. Frau Sadov, besten Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Erst war der Chor, dann das Theater. Aus dem Chor der Sänger und Sängerinnen wie auch der Tänzer hat sich in der Antike das Theater mit Tragödien und Komödien entwickelt. Und 2500 Jahre gibt es den Chor immer noch auf der Bühne. Sei es als Laienchor der wütenden BürgerInnen im Theater von Volker Lösch oder als Chor aus Turnerinnen, der den Kapitalismus verkörpern soll bei René Polisch. Polischs Wirkungsstätte, die Berliner Volksbühne, pflegt ohnehin ein besonderes Verhältnis zum Chor. Er trat dort auch schon als Figur des Liebhabers auf. Bei der Uraufführung heute Abend war er sogar die Hauptfigur, aber nicht als der, sondern die Chor. Nele Stuhler, Irina Sulawa und Hanna Dörr stecken hinter der Inszenierung. Unsere Kritikerin Barbara Behren kommt aus der Premiere. Warum wird aus der Chor DIKOR?
Ja, DIKOR deshalb, weil hier nicht eine Gruppe steht, die auf eine Protagonistin reagiert, also als Gegenpart funktioniert, sondern DIKOR will jetzt selbst die Protagonistin des Abends sein. Also eine individuelle Figur, die von sich meint, dass sie doch auch eine viel bessere Protagonistin ist, weil sie in allen Zerrissenheiten mit so vielen Köpfen eines Individuums doch viel besser dieses auch verkörpern kann.
Ich bin DIKOR. Und was ich mir vorgenommen habe für heute, das ist, dass ich mich heute mal breit mache. Ich muss mich immer so zusammenreißen für einer. Aber heute reiße ich mich mal nicht zusammen, so wie einer sich nie zusammenreißt. So wie einer immer zerrissen ist. Niemand kann die Zerrissenheit von einer besser darstellen als mehr. Als einer. Niemand kann die Zerrissenheit von einer besser darstellen als ich. Und ich habe unendlich viele Möglichkeiten. Laut, leise, schnell, langsam. Unendlich viele Möglichkeiten. Ich kann eine genauso gute Protagonistin sein wie einer. Vielleicht sogar noch besser. Auf jeden Fall noch besser. Ich bin DIKOR. Und ich will zurück auf die große Bühne.
Ja, und es schließt auch schon ein bisschen an die Inszenierung an, die Sie gerade erwähnt haben bei René Polischs. Ein Chor irrt sich gewaltig, steht der Schauspielerin Sophie Reuss der Chor schon als eine Figur gegenüber, also als Liebhaber. Und bei dieser Inszenierung von 2009 haben damals im Chor zwei der drei jungen Frauen mitgewirkt, die jetzt eben auch diesen Abend inszeniert haben, nämlich die Autorin Nele Stuhler und die Schauspielerin Irina Sulawa. Und Hannah Dörr, die dritte im Bunde, war auch beim Jugendtheater der Volksbühne bei P14. Also ist eine richtige Volksbühnen-Connection hier. Und diese drei wollen den Chor jetzt weiterdenken. Das ist eben die Ausgangslage des Abends. Es ist kein BürgerInnenchor, den gibt es ja auch oft im Theater, sondern es ist ein Chor aus 12 Schauspielerinnen, alles junge Frauen, also auch ein ziemlich homogener Chor.
Und in was für eine Situation wird dieser Chor jetzt gesetzt?
Also gespielt wird in den Prater Studios, was eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass der ZuschauerInnenraum der Volksbühne verkleinert ist und nur auf der Vorderbühne gespielt wird mit so einem Steg ins Publikum. Das ist das Einheitsbühnenbild von Leonhard Neumann und Nina von Mechow. Und der Chor schiebt da erstmal lauter Gardinen beiseite in Anspielung auf Brecht und viele andere Theater- und Volksbühnentraditionen. Und dahinter ist so ein riesiges Foto an die Wand projiziert. Eine einsame Straße durch den wilden Westen. Und dann wird tatsächlich mit dem Western-Genre gespielt. Also der Chor trägt so glitzernde Cowboy-Hosen und Cowboy-Stiefel und dreht dann später auch im Foyer, wo so ein moderner Saloon eingerichtet ist, einen Western mit sich selbst. Klar, es gibt ja nur den Chor. Und die Bilder werden dann auf die Bühne wieder projiziert. Auch das ist ja so gute alte Volksbühnentradition. Und dieses Western-Genre vermutlich deshalb, weil dieser Lonesome Cowboy ja einfach ja, der größtmögliche Kontrast ist zu dem Kollektiv und zum Chor.
Und was, Barbara Behrendt, wird nun den ganzen Abend über verhandelt?
Im Grunde genommen wird Theatergeschichte verhandelt. Also zwar auf eine sehr diskurskomödiantische Weise, aber es ist erstmal Theatergeschichte. Nachdem sich der Chor vorgestellt hat, zeigt er eine Power-Präsentation mit Fotos, wo er schon überall mitgespielt hat. Und da wird dann wirklich alles abgegrast. Von der Schöpfungsgeschichte, wie sie in der Kunstgeschichte dargestellt wurde, über die Französische Revolution, über den Mauerfall auch. Dann aber geht's zurück ins Theater zu Chören von Einar Schläf und vor allem natürlich René Polisch. Da wird dann Fabian Hinrichs in dieser bekannten Kill Your Darlings-Inszenierung gezeigt, wo dann der Chor unter Mutter Courage Wagen liegt. Und immer wieder gibt es Anspielungen auf die Geschichte der Volksbühne, seitdem die jungen Regisseurinnen eben sie überblicken können. Und der Chor teilt sich dann auch mal auf, interviewt sich selbst, als er noch bei Einar Schläf auf der Bühne stand, wie der Chor damals funktioniert hat, mit welchen Sprechpausen, warum das Gretchen in der Kerker-Szene unbedingt vom Chor gesprochen worden werden musste. Das ist unterhaltsamer, als es klingt. Das ist schon ein frischer, lebendiger, humorvoller Abend, der sehr mit der Irritation spielt, wenn ein Kollektiv als Ich spricht. Also wenn die Frage fällt, wer hat denn jetzt diese Kekse gebacken und der ganze Chor Ich schreit, ist das natürlich schwierig. Und gegen Ende tritt dann auch noch ein zweiter Chor auf, und zwar der Canta Chiara Chor des Händel-Gymnasiums. Und der singt dann ganz toll Survivor von Destiny's Child, quasi als Überlebenshymne des Chors. Aber es ist eben ein sehr, sehr voraussetzungsreicher Abend.
Ja, voraussetzungsreich sagen Sie, man könnte auch sagen, es schwingt viel Theatertheorie mit bei allem Humor. Kann es sein, dass sich das Theater hier hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt?
Ja, unbedingt. Also wer interessiert sich schon für Theaterchöre? TheaterwissenschaftsstudentInnen, Theatermacherinnen, Volksbühneninsider. Der Chor selbst spricht wirklich fantastisch. Also es sind gute Schauspielerinnen dabei, auch wie Lisa Hadina vom Deutschen Theater. Die haben auch alle großen Spaß bei dem, was sie da machen. Aber inhaltlich fand ich es bei aller Liebe zur Theaterhistorie dann doch ein bisschen zu schmal und zu flach. Es geht ja beim Thema Chor eigentlich immer um die Frage des Verhältnisses von Gemeinschaft zu Einzelnen und Individuum. Und diese Frage, für welche Menschen der Chor und die Gemeinschaft heute eigentlich noch spricht, ist ja total interessant, aber die wird hier eigentlich nicht wirklich verhandelt. Also es gibt ja auch diesen BürgerInnenchor vom Regisseur Volker Lösch zum Beispiel, da stehen dann auch mal Prostituierte oder Strafgefangene auf der Bühne. Das ist auch eine Form des Chors. René Polisch wiederum hat den absolut kritisiert. Also welcher Chor könne denn überhaupt für Unterdrückte sprechen? Das ist doch gar nicht möglich auf der Bühne. Es gibt die existenzialistischen Chöre von Ulrich Rasche. Also der Chor sagt hier zwar, wir vorhin in dem Ton gehört haben, er will zurück auf die große Bühne, aber da ist er ja eigentlich schon. Er war nie weg. Und mit diesen Fotos von Mauerfall, von der Revolution, macht der Abend ja eigentlich einen riesigen Bogen auf zur Frage auch der Gemeinschaft und des Kollektivs abseits der Bühne. Also wer darf für wen sprechen? Das ist ja auch eine riesige Frage, ganz generell. Und da bleibt der Abend aber viel zu sehr bei seiner Volksbühnenbubble und begnügt sich dann doch beim Spaß für die Polish-Fans der ersten Stunde.
Die Chor ist heute in der Berliner Volksbühne uraufgeführt worden. Barbara Behrendt hat sich die Inszenierung angeschaut. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Auf den antiken Chor als Kreis von Tanzenden, die ihre Stimmen und Körper einsetzen, bezieht sich auch Elizabeth Price in ihrer Videokunst. Die britische Künstlerin denkt choreografisch, sie nutzt den Raum für den Menschen und sein Bild. Was noch? In ihren digitalen Arbeiten verändert Elizabeth Price Fakten und Archivmaterialien. Nicht aus Interesse an der Manipulation, sondern weil sie zum Denken anregen will. Die Frankfurter Kunsthalle Schirn präsentiert ab Donnerstag einige ihrer neuesten Videoinstallationen. Yvonne Koch konnte die Ausstellung Sound of the Break schon sehen.
Der Raum ist abgedunkelt. Auf zwei großen Leinwänden laufen gleichzeitig Videos ab. Eine Komposition aus Bildern, Sounds und Texten. Dann plötzlich Stille. Und auf der Leinwand fällt ein überdimensionaler, kunstvoll gestalteter Kelch in Zeitlupe nach unten. The Sound of the Break heißt die Ausstellung und diese Szene des fallenden Kelchs aus dem Video A Restoration von Elizabeth Price liefert dazu den Titel. Es gehe ihr darum, mit herkömmlichen Darstellungen zu brechen, eine Art Gegengeschichte zu erzählen, betont Price.
What unites my interest across all of the films?
Was mein Interesse über alle Filme hinweg eint, ist das Bedürfnis, die Vorstellungskraft zu nutzen, um die Bereiche zu erkunden, die in den Archiven oder historischen Sammlungen nicht gut dokumentiert sind.
In A Restoration geht es zum Beispiel um Knossos, der antiken Stadt auf Kreta, die der Archäologe Arthur Evans ausgegraben hat. Hektisch, fast schon halluzinatorisch fliegen da Bilder und Zeichnungen durcheinander. Eine synthetische Stimme spricht. Und langsam, fast schon satirisch, wird gezeigt, dass der Forscher manches in der antiken Stadt zerstört und nach seinen eigenen Vorstellungen neu geschaffen hat. Den Direktor der Schirn, Sebastian Baden, fasziniert vor allem die mal witzige, mal zynische Umsetzung der Videokünstlerin Bryce.
Es ist keine Dokumentation, sondern es sind Archivmaterialien, die neu zu Collagen zusammengestellt werden, in einer Collage- oder Splitscreen-Technik. Das heißt, verschiedene Bilder kommen zur gleichen Zeit auf einem Screen zur Ansicht. Also ganz anders, als man das von Filmen oder vom Fernsehen kennt, wo immer ein eindeutiges Bild ist. Bei ihr schweben die Dinge rein und raus in den Bildraum. Es ist also eine große Abwechslung geschaffen.
Tatsächlich schwelgt man bei den Werken von Elizabeth Price in Bilderwelten von Krawatten, Lesesälen einer Bibliothek oder 2896 Luxusautos, die im Ärmelkanal schwimmen. Es geht um Macht, Geschlecht, Wert und Sprache. Mal lustig, mal nachdenklich. Und immer ist da dieser Sound, den die Künstlerin selbst kreiert hat. Genau diese Umsetzung fasziniert Kurator Matthias Ulrich.
Ob das die Krawatte ist, die in einem bestimmten Büroalltag und in einem gewissen Statusbereich eine Rolle spielt, ob das das Automobil ist, was in einer kapitalistischen Gesellschaft eine gewisse Bedeutung hat, ob das der Teppich ist, den sie in der neuesten Arbeit Underfoot hier zeigt, Also der Bruch, der in ihren Arbeiten stattfindet, ist der Versuch, eigentlich eine Geschichte anders zu erzählen, als wie man sie bisher gekannt hat und die man vielleicht als die wahre Geschichte versteht.
2012 wurde Elizabeth Price der renommierte Turner-Preis verliehen. Er gilt als der bedeutendste Kunstpreis in Großbritannien. Gerade diese Künstlerin nach Frankfurt zu holen, schmückt natürlich auch die Kunsthalle Schirn, gibt deren Direktor Sebastian Baden zu.
Jetzt Videokunst auch in dieser Form zu zeigen, beweist, wie aktuell das Medienformat für uns, für die Schirn, für unser Programm ist.
Und eins ist sicher, Besucherinnen und Besucher brauchen Zeit für diese Ausstellung. Nicht nur, weil die Kurzfilme von Elizabeth Price in den beiden Installationsräumen zwischen 10 und 20 Minuten lang sind, sondern auch, weil es dazwischen noch einen Raum mit Sitzsäcken und noch anderen visuellen Eindrücken gibt.
Im zentralen Raum sehen wir Video-Lectures, in denen die Künstlerin bzw. eine künstliche Stimme ihr Werk anhand von 4 verschiedenen Projektionen oder Videos erläutert und erklärt, wie ist die künstlerische Arbeit entstanden.
Und der Künstlerin Elizabeth Price selbst ist es wichtig, dass sich ihr Publikum auf diese Art von Erzählung einlässt.
Und ich denke, dann kann sich der Betrachter vielleicht seine eigene Meinung darüber bilden.
So sollte es sein, dass man sich seine eigene Meinung bildet. Die britische Videokünstlerin und Musikerin Elizabeth Price zeigt bis zum 29. Mai neue Arbeiten in der Frankfurter Schirn.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
München wird das Konzert von Pink Floyd Mitbegründer Roger Waters in der Olympiahalle nicht verbieten. Es sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich, den Vertrag mit dem Konzertveranstalter außerordentlich zu kündigen, heißt es in einem Beschluss des Stadtrats. Stattdessen werde man rund um den Auftritt im Mai Zeichen für Völkerverständigung, internationale Solidarität und gegen Antisemitismus setzen. Das Konzert war wegen Antisemitismusvorwürfen gegen Waters umstritten. Es gab Forderungen nach einer Absage. Nächste Runde im Streit um das geplante Deutsche Fotoinstitut. Essen will die Vergabe an Düsseldorf nun rechtlich überprüfen lassen. Das teilte die Stadt mit, die sich ebenfalls um das Institut beworben hatte. Dabei hatte sie auf die fotografische Expertise des Essener Museums Volkwang verwiesen und am Welterbe Zollverein einen möglichen Standort angeboten. Eine von Ex-Kulturstaatsministerin Monika Grütters einberufene Fachkommission hatte Essen favorisiert. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte aber zugunsten Düsseldorfs entschieden. Essen holt dazu jetzt eine Ersteinschätzung bei einem Staatsrechtler ein, die nach Ostern vorliegen soll. Danach werde man über die Beauftragung eines vertieften Gutachtens entscheiden, hieß es. Die Stadt Düsseldorf will einen jahrelangen Streit mit der kanadischen Nachlassstiftung des jüdischen Kunsthändlers Max Stern beilegen und ein Gemälde zurückgeben. Es geht um das Bild Die Kinder des Künstlers von Friedrich Wilhelm von Schadow. Der Kulturausschuss werde morgen über die Rückgabe abstimmen, sagte Kulturdezernentin Miriam Koch der Deutschen Presseagentur. Alle demokratischen Fraktionen hätten Zustimmung signalisiert. Der Choreograf und Designer Kinsun Chan wird mit der Spielzeit 2024-2025 Direktor des Semperoper-Balletts Dresden. Er tritt die Nachfolge von Aaron S. Watkin an, der nach der kommenden Saison ans English National Ballet London wechselt. Das teilte die Sächsische Staatsoper mit. Chan war lange als Solist beim Ballett Zürich und dem Ballett Basel engagiert. Er gestaltet außerdem Kostüme und Bühnenbilder und ist darüber hinaus als bildender Künstler und Designer tätig.
Das waren die Kulturnachrichten von und mit Bettina Retter. Während seiner italienischen Reise lebte Goethe von 1786 bis 88 in Rom bei seinem Freund, dem Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. In der Via del Corso Nummer 18 befindet sich heute die Casa di Goethe. Es ist das einzige deutsche Museum, das die Bundesregierung im Ausland finanziert. Ein privilegierter Ort also, der möglichst vielen offen stehen sollte. Morgen wird dort eine Ausstellung zum 25-jährigen Bestehen eröffnet. eröffnet mit neuer Perspektive auf die dauerhaft präsentierte Sammlung. Gregor Lersch leitet die Casa di Goethe seit April 2022. Jetzt sind wir miteinander verbunden. Guten Abend, Herr Lersch.
Guten Abend aus Rom.
Interventioni, Interventionen steht über der Jubiläumsausstellung. Eine Intervention ist ein Eingriff, ein Dazwischengehen. Was bedeutet das für die Präsentation der Sammlung?
Also wir haben uns zum Jubiläum überlegt, dass wir gerne unsere Dauerausstellung auch etwas auf den Prüfstand stellen wollen. Und dementsprechend haben wir also eine junge Generation gefragt, was sie in dieser Ausstellung integrieren würden oder welche Geschichten sie dort erzählen würden. Die Studierenden sind von der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee. Das heißt, die haben sehr eine eigene Formensprache und eine eigene Gestaltung dafür entwickelt. Das heißt, der Besucher, der Besucherin sieht auch sofort, was hier die Intervention ist. Und das werden wir von morgen an bis zum Ende des Jahres zeigen.
Wie sind Sie denn auf die Studierenden in Berlin-Weißensee an der Kunsthochschule gekommen?
Der Professor Steffen Schumann, der dieses Semester betreut, hat solche Projekte schon öfters in Museen in Deutschland gemacht, dass Studierende innerhalb von einem Semester ein Museum überarbeiten, zum Beispiel in Eisenhüttenstadt. Und ich habe diese Projekte damals in Berlin noch gesehen. Wie Sie sagten, war ich ja vor einem Jahr noch in Berlin tätig. Und das hat mich begeistert. Und ich war sehr neugierig, wie diese ja sehr internationale Gruppe von Studierenden auf dieses sehr spezielle Thema von Goethe in Italien reagiert. Und so haben wir die hier eingeladen. Sie haben hier eine Woche gearbeitet, auch zusammen mit italienischen Studierenden gearbeitet, um auch eine italienische Perspektive auf diese Geschichte zu entwickeln. Und dann haben sie jetzt tatsächlich Dinge sogar mit dem Hochschulbus hier runtergefahren. Das ist also auch wirklich ein richtiges Hands-on-Projekt, die jetzt gerade in diesen Momenten hier installiert werden.
Und können Sie uns vielleicht mal einen Raum konkreter beschreiben?
Also nehmen wir zum Beispiel das Tischbeinatelier. Das ist der einzige Raum, das ist auch der größte Raum. Das war damals, als Goethe hier lebte, auch das Zentrum dieser Wohnung, also auch so ein bisschen der imaginäre Salon, in dem diese Künstler zusammen diskutierten, malten, schrieben und Musik machten. Dort gibt es sogar zwei Interventionen. Das eine spielt mit dem berühmten Bild von Goethe in der Campagna, das Tischbein in diesem Zimmer gemalt hat. Und was wir hinzugefügt haben zu der Kopie, die wir von dem Bild haben, das Original hängt ja in Städel, sind Dutzende weitere Darstellungen von diesem Bild durch die verschiedensten Medien, historische Abbildungen aus dem bürgerlichen 19. Jahrhundert, aber auch aktuelle Werbungen von Bier oder Spiegel oder Sterntitel, in denen mit diesem Goethe-Motiv gespielt wird, weil diese Darstellung von Goethe in der Campagna schon ein direktes Nachleben bekommen hat, als er hier war. Schon seine Mitbewohner arbeiteten mit diesem Motiv und bis heute ist es das bekannteste Motiv von Goethe, das sich durch die verschiedensten Kriterien bis hin zur Popkultur zieht. Wir haben ja auch ein Gemälde, ein sehr wertvolles von Andy Warhol hier im Original in der Sammlung. Das ist die eine Intervention hier. Die andere ist wesentlich subtiler, denn sie zeigt ein Aquarell von Tischbein, das er angefertigt hat in Neapel. Und das Herr Goethe auch beschrieben hat, denn auf dem Bild sieht man ein Boot, in dem Menschen an der italienischen Küste ankommen. Und diese Menschen sind dunkelhäutig. Es sind in der Geschichte arabische Piraten und eine, wie er nennt, Morin, eine Prinzessin, die auf dem Schiff ankommt. Und er weiß nicht so richtig, was mit dieser Szene anzufangen ist und beschreibt das auch so Goethe. Und als wir mit den Studierenden dieses Bild gesehen haben, haben wir sofort an die Flüchtlingsboote denken müssen, die heute in Süditalien ankommen und dort eigentlich eine Intervention unter dem Titel Kontaktzone gemacht, dass Süditalien heute auch noch, so wie damals, eine Kontaktzone ist, wo auch Nordeuropäer in diese direkte Nähe von Afrika kommen und sich damit auseinandersetzen müssen. Und wir wissen ja auch heute, dass beispielsweise dort deutsche NGOs sehr aktiv sind, wie Sea-Watch, also was wir dann dort gemacht haben, um diese Nähe darzustellen, ist dieses Aquarell, dieses historische Aquarell von Tischbein mit einem Fernglas dieser NGO von Sea-Watch in Verbindung zu bringen und so tatsächlich so einen direkten Link auf die Gegenwart und auch von, sagen wir mal, einer deutschen Perspektive auf Süditalien darzustellen.
Klingt sehr interessant. Die Casa di Goethe ist ein Museum, will aber auch Kulturzentrum sein. Wie wird das Haus denn überhaupt in Rom wahrgenommen? Wer kommt in Ihre Veranstaltung?
Das ist ganz unterschiedlich. Einerseits gibt es bis heute eine deutsche Gemeinde in Rom. Aber dann haben wir auch ein römisches Publikum, das sich einfach für die deutsche Kultur interessiert. Und was wir natürlich gezielt machen auch, ist durch Kooperation oder durch Einladung von aktuellen Schriftstellerinnen eben auch ganz konkret ein lokales Publikum anzusprechen.
Sie wollen ja, Herr Lersch, das Haus im Allgemeinen mehr der Gegenwart öffnen. Welche Schritte wollen Sie noch gehen?
Also wir machen als nächstes erstmal ein Projekt mit der Deutschen Schule hier in Rom. Also wir lassen auch mal Schüler jetzt eine Ausstellung machen. Und was sich immer wieder wiederholen wird, sind auch Projekte mit Gegenwartskunst. Im Juni eröffnen wir schon ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Klassikstiftung in Weimar, in dem 5 künstlerische Positionen zu sein werden, die im Moment in Weimar entwickelt werden, die teilweise auch im Goethehaus in Weimar entwickelt werden, die dann sowohl dort als auch hier gleichzeitig gezeigt werden. Und so bauen wir praktisch mit den Mitteln der Kunst eine Brücke zwischen Weimar und Rom. Da geht es um so interessante Themen wie den Spargelanbau von Goethe, wo gerade ein Künstler zu arbeitet. Also das sind so Ansätze, die wir verfolgen. Und auch im September werden wir eine Ausstellung zu einem Bauhauskünstler, der viel Zeit in Italien verbracht hat, Max Pfeiffer Wattenpool, eröffnen. Das heißt, diese Gegenwartsöffnung ist neben der Einladung von und Einbindung von Schriftstellerinnen hier vor Ort, passiert sehr viel über Kunstausstellungen.
In der Casa di Goethe in Rom geht es um den Blick nach vorn, die Ausstellung Interventioni, an der Studierende der Kunsthochschule Weißensee aus Berlin beteiligt sind, setzt da auch einen eigenen Akzent. Gregor Lersch leitet das Haus seit 2022. Ihnen, Herr Lersch, noch einen schönen Abend.
Einen schönen Abend auch Ihnen nach Berlin, Frau Brinkmann.
Das Reservoir der in Cannes gelaufenen Filme des Jahrgangs 2022 ist so groß, dass auch in dieser Woche mit reichlicher Verspätung noch 2 Filme in die deutschen Kinos kommen. Da ist einerseits die neue melancholische Liebeskomödie des französischen Filmemachers Emmanuel Mouret und als Kontrast dazu eine norwegische Satire über eine junge Frau, die um jeden Preis berühmt werden will, auch auf die Gefahr hin, ihre Gesundheit zu ruinieren. Jörg Taschmann hat beide Filme gesehen. Hallo.
Hallo.
Schauen wir zuerst auf Emmanuel Mourets Tagebuch einer Pariser Affäre. In Deutschland ist der in Marseille lebende Filmemacher nicht so bekannt. Was macht sein Werk aus und wie fügt sich dieser neue Film in sein Schaffen ein?
Also Emmanuel Mouret, der übrigens aus Marseille stammt, auch das ist im französischen Kino relativ selten, jemand, der da nicht nur herkommt, sondern da auch immer noch lebt, nach über 20 Jahren Filmkarriere. Er ist so ein Chronist von Liebesbeziehungen, von Affären, amorösen Verwicklungen. Und diesmal geht es um einen verheirateten Mann und eine nicht mehr verheiratete Frau. Und die lernen sich bei einer Party das erste Mal kennen, treffen wieder aufeinander, sind beides mit 40er, Charlotte und Simon. Und sie ist sehr direkt und sagt gleich zu ihm, ich möchte mit dir schlafen. Und er sagt, und ich habe schon ewig keine andere Frau mehr geküsst, und dann fangen sie einfach eine Affäre an, wollen sich aber in keinster Weise binden, wollen sozusagen nur das Schöne haben. Also eben nicht diese ganzen Dinge des Alltags, die eben sonst Beziehungen noch beschweren. Und das geht eine Weile ganz gut. Das wird so in 15 Kapiteln erzählt. Und das fängt an, dem Moment kompliziert zu werden, wenn sie sich dann doch irgendwie mehr für das Privatleben des anderen auch interessieren. Und das Interessante ist, es ist ein Film, in dem sehr, sehr viel geredet wird. Aber der Regisseur Emmanuel Mouret hatte so eine ganz besondere Art, das zu filmen.
Ich habe es mir zum Prinzip gemacht, dass die beiden Hauptfiguren nie sitzen und ständig in Bewegung sind. Damit wollte ich verhindern, dass man auf diese Schuss-Gegenschuss-Einstellung zurückgreift und dass der Zuschauer wirklich Lust bekommt, diese Figuren zu sehen. Da man sie ständig sieht, wollte ich nicht redundant werden. Da sind ihre Dialoge, das, was sie sagen und das, was sich auf ihren Gesichtern abspielt. Dieses Zusammenspiel, dieses Intime, wollte ich mit Kinomitteln erzählen.
Das französische Kino ist ja traditionell abonniert auf Ehe- und Liebesgeschichten, seien es dramatische Geschichten oder eben auch Komödien. Im Französischen gibt es sogar ein eigenes Genre dafür, die Comédie Dramatique. Wie komisch und wie dramatisch ist dieser Film über eine länger anhaltende Affäre?
Also, dass der Film komisch ist, liegt schon an den beiden hervorragenden Darstellern. Da ist einmal Sandrine Kiberlain, die spielt eben diese Frau, die eben auch sehr, sehr direkt ist. Und dann eben Vincent Macaigne, der in Frankreich wirklich so einen Kultstatus hat, weil der immer so leicht neurotische Typen spielt. Also dem, der ist jetzt nicht zum Beispiel der schönste Mann. Und damit spielt er dann auch auf eine ironische Art und Weise. Wenn sie dann eine Frau treffen, mit der sie einen Dreier haben wollen, die sagt, so ein schönes Paar habe ich ja noch nie gesehen. Er sagt, man hat mir noch nie gesagt, dass ich schön bin. Und sie sagt, er hat nicht gesagt, dass du schön bist, sondern dass wir schön sind. Also da gibt es auch so einen gewissen Wortwitz. Und es wird dann im Laufe dieser Geschichte schon ein bisschen melancholischer, aber es ist immer eine sehr warmherzige Geschichte und sehr, sehr menschlich. Also das ist nicht, das kann man alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Da wird nicht groß moralisiert, aber eben einfach nur eine Affäre zu haben und weiter nichts ist dann eben doch nicht so einfach. Und das schafft Emmanuel Mouret wunderschön auch filmisch zu erzählen mit großartigen Darstellern.
Der zweite Film, über den wir reden wollen, kommt aus Norwegen. Der schlimmste Mensch der Welt hat letztes Jahr viele bezaubert. Das war auch ein norwegischer Film, weil man der Hauptdarstellerin, die auf ihrer Suche von einem Mann zum nächsten schreitet und sich kontinuierlich verwandelt, so gern folgte. In Sick of Myself steht auch eine junge Frau im Fokus. Welchen Weg beschreitet sie?
Ja, das Interessante ist, wenn man diesen anderen Film noch so ein bisschen im Kopf hat, dass diese weibliche Hauptfigur und auch diese erste Szene im Film, da sitzen zwei im Restaurant und bestellen eine sündhaft teure Flasche Wein. Und da passiert natürlich dann auch noch was Gewisses damit. Aber man merkt schon, da sind zwei sehr narzisstische Personen. Jeder versucht sozusagen, den anderen zu übertrumpfen in der Aufmerksamkeit. Er, Thomas, ist ein Künstler. Sie heißt Sinje. Sie sucht sich gerade noch, sie wäre einfach nur gerne berühmt. Und dafür ist sie plötzlich bereit, alles zu tun. Es gibt einen Zwischenfall, da wo sie jobbt, in dem Café, wird eine Frau von einem Hund in den Hals gebissen. Da spritzt dann nur so das Blut. Da merkt man schon, dieser Film geht auch in andere Richtungen. Und plötzlich ist sie die Heldin, weil sie die Einzige ist, die reagiert, wenn andere nur teilnahmslos dastehen. Und sie möchte jetzt am liebsten aber die Nummer 1 der Nachrichten damit werden und merkt eben sehr schnell, alles geht nur für diesen Freund. Und dann beschafft sie sich illegal Medikamente mit schrecklichen Nebenwirkungen und versucht dann sozusagen durch eine Art Selbstzerstörung des eigenen Körpers eben diese Aufmerksamkeit zu erringen, wenn es ihr mit anderen Mitteln nicht gelingt.
Der Film des Regisseurs will ja, so wie ich das höre, eine moderne Satire sein über den Sinn und Unsinn von Likes und Klicks, macht aber doch auch Anleihen, so scheint es bei David Cronenberg, dem Meister des Body-Horrors. Gelingt diese Mischung?
Meiner Meinung nach zusehend nicht, weil einerseits will das so eine Satire sein, auch gewissen Zynismus, was die Figuren anbelangt. Das Problem ist nur, die sind beide hochgradig unsympathisch und je unsympathischer die werden und dann kommt eben auch noch hinzu, dass da eben diese Horrorelemente immer stärker werden, sodass man aus doppelten Gründen immer weniger gerne da hinschaut. Einerseits, weil es ein bisschen eklig ist, andererseits, weil man diese Figuren gar nicht mehr sehen will. Also da kommt ein Regisseur, der hat so eine Idee, der will eine Satire machen über die heutige Welt. Aber ich finde, der ist dann zu unfokussiert. Das ist mir dann letztendlich nicht gesellschaftspolitisch genug. Es bleibt an diesen Figuren kleben und mich hat er dann zunehmend einfach nicht mehr gepackt. Also das wurde dann zunehmend eine Enttäuschung, auch wenn das sehr vielversprechend begonnen hatte.
Christopher Borglis Film Sick of Myself ist eher keine Empfehlung. Das Tagebuch einer Pariser Affäre von Emmanuel Mouret schon, nicht zuletzt wegen des Spiels von Sandrine Kiberlain und Vincent Macaigne. Der Kritiker Jörg Taschmann war bei uns im Studio. Danke für den Besuch und nun übernimmt Hans von Trotha. Er kennt die Presse vom 23. März.
Der Aufreger des Tages ist nicht, dass Bettina und Christian Wulff geheiratet haben, auch wenn sie das haben, und zwar, das hätte an einem anderen Tag gereicht, zum dritten Mal. Elisabeth von Tadden nimmt sich des Ereignisses in der Zeit an, mit viel Goethe, aber auch mit dem Verweis auf das, Zitat, ehesequentielle Schröder-Fischer-Modell der Heirat mit immer neuen Frauen als modernistischem Trend zur dritten Ehe, während sie bei den Wulffs das Motiv der ewigen Wiederkehr des Gleichen erkennt, was sie als konservativ identifiziert. Nein, der Aufreger des Tages ist längst tot und hat nie geheiratet. Es ist Beethoven. Und der, um damit anzufangen, war gar kein Beethoven. Also als Komponist natürlich schon, aber wohl nicht als Familienmitglied. Auch sonst stimmt vieles nicht in den Biografien. Das erzählt sein frisch sequenziertes Genom. Jan Brachmann und Pia Heinemann zitieren in der FAZ Malte Böcker, Direktor des Beethovenhauses in Bonn, Beethoven erweise sich auch bei einer rein biologischen Betrachtung als ähnlich faszinierend wie in seinem Werk. Einer der beteiligten Wissenschaftler kommentiert die einstige Leber des Sequenzierten mit den Worten: Die Kombination aus genetischem Risiko, Alkoholkonsum und einer Hepatitis B-Infektion klingt schon recht tödlich. Außerdem widerspricht das Genom Roberto Blanco, der jüngst den Wiener Bürgermeister aufforderte, den Musiker exhumieren zu lassen, und zwar mit den Worten: Ich wette, dass Beethoven mir ähnlicher gesehen hat als Ihnen, Herr Bürgermeister. Laut Genlage stammen immerhin 99% von Beethovens Vorfahren aus West- und Zentraleuropa. Die Behauptung, Beethoven sei schwarz gewesen, darf damit als widerlegt gelten, resümiert die FAZ. Wären wir in New York, wäre der Aufreger des Tages natürlich nicht Beethoven und schon gar nicht das ständige Heiraten der Wolves, sondern das eigene Logo, wie Adrian Kreie in der Süddeutschen berichtet. Aus I love NY ist We love NYC geworden. Da hat, schäumt Kreie, irgendein Spatzenhirn in einer für viel Steuergeld angeheuerten Marketingagentur dem NY ein C angehängt. Vor allem aber haben sich die Spatzenhirne das We ausgedacht, weil sie in solchen Besserwisserbüros immer glauben, dass ein We schon reicht, um das mit der Inklusion im Markenkern zu verankern. Doch, so Adrian Kreie, was die New Yorker auf die Barrikaden bringt, ist, dass ein windiger Werbegrafiker die Buchstaben in Helvetica gesetzt hat. Die Erklärung für so viel grafische Empörung? Sicher kann man diese Schrift auf Bildschirmen besser lesen als die Buchstaben mit den muskulösen Serifen, die Milton Glaser damals aus dem American Typewriter Schriftsatz entwickelte. Und es stimmt natürlich, dass die New Yorker U-Bahn-Schilder in Helvetica gesetzt sind. Aber was 1966 modern war, ist heute das Billigregal der Schriftsätze. Und wir sind noch nicht einmal beim Gipfel der grafischen Entgleisung, denn da prangt statt Glasers starkem Herz ein Emoji. Das wird kein gutes Ende nehmen, wetten? Apropos Ende. Nein, wir haben hier noch etwas Zeit, aber in der Zeit erläutert der Soziologe Andreas Rackwitz, warum wir uns mit sofortiger Wirkung von dem beliebten Slogan »Am Ende wird alles gut« und »Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende« trennen müssen. Woher der stammt, ist übrigens unklar, aber auch egal, wenn er eh nicht mehr gilt. Der Satz, so Rackwitz, passte gut ins Sprücheverzeichnis der stabilitätsverwöhnten Westeuropäer am Ende des 20. Jahrhunderts. In seinem freundlichen Optimismus, hinter dem sich ein geschichtsphilosophischer Glaube verbirgt, wirkt er heute nicht mehr zeitgemäß. Denn, so titelt die Zeit, das Ende ist ziemlich nah. Was genau heißt ziemlich. Das erinnert ein bisschen daran, dass die Koinzidenzen in Beethovens Leber recht tödlich waren. Wie dem auch sei. Rackwitz verweist auf Literatur und Film als das kulturelle Imaginäre einer Gesellschaft, um zu erklären, warum wir endlich lernen müssen, die Katastrophe zu denken. Was nach echtem Aufreger klingt und definitiv nach Ende.
Aber nur für heute. Hans von Trotha hat für uns in die Feuilletons vom Donnerstag geschaut. Und das war Fazit mit Sigrid Brinkmann.